Verehrte Damen und Herren, wir kommen zum letzten klassischen Vortrag, zumindest in diesem Saal. Es gibt noch zwei Runden in den anderen Sälen. Bitte sitzen bleiben. Bitte nachher nicht wegrennen. Es gibt dann noch das Schlusswort und noch das Quiz für Nerds. Wir kommen jetzt zu einem sehr speziellen Thema. Wir bekommen nämlich einen Einblick, was so Cybersicherheit kostet. Nicht, wenn man irgendwo im Mediamarkt ein McAfee einkaufen geht, sondern wenn man ein bisschen mehr Geld braucht und ein bisschen ein größeres Unternehmen hat. Noch spezieller wird, und ich glaube, das hätte wahrscheinlich wenig Leute auf der Karte. Unser Redner heißt Mario Spuhler und ursprünglich hat er Film studiert. Und sich natürlich dort auf der kreativen Seite auch mit Digital, Elektronik und allem engagiert. Aber dass ein Filmschaffer da auf Finanzzahlen schwenkt, das ist doch etwas Spezielles. Und darum freue ich mich sehr. Bühne frei für Mario.
Ja, danke vielmals. Ganz kurz zum Anfang einfach, ich frage mal ganz gern in die Runde, wer hier ist in seinem Alltagsjob in IT-Security, Cyber-Security tätig? Doch, ein paar? Okay. Wer hat sonst was mit IT zu tun in seinem Job? Aha, gut, okay. Aber dann kann ich ein bisschen einschätzen. Schön. Erstmal ganz kurz ein paar Sachen zu mir. Sonst, wenn ich so eine Runde erzähle, geht es meistens dabei um Demoszenen oder halt eben kreative Sachen, die man so am Computer machen kann oder mit alten Kisten oder ganz komischen Kisten. Vertrete meistens dann auch den Verein Echtzeit, digitale Kultur. Aber tagsüber bin ich als Security-Architekt tätig und komme natürlich damit dann auch ein bisschen in diese mehr systemischen Belang IT Security rein. Habe auch so ein paar Zertifizierungen, die dabei immer so auch zum Praxiseinsatz kommen, außer dem Laserschutzbeauftragten. Da ist keine Praxis drin, das habe ich gemacht, weil Laser ziemlich cool sind. Und jetzt für den Einstieg, um anzufangen, wir wollen ja ein bisschen was über das Kaufen reden und gedacht, fangen wir mal mit Werbung an. Gucken wir uns mal zwei Werbungen an. Und die erste ist vielleicht auch einigen hier im Raum auch noch bekannt. Jo.
Actually got in.
You broke into personnel.
And he's a salary for every person in the company.
Look, this senior VP makes about half as much as this senior VP. Bet he doesn't know that.
Sure he does. Just emailed everybody in the company.
Entschuldigung für die Qualität, die ist von 1998-99, die Werbung. Jetzt springen wir mal 20 Jahre vor, nach 2018.
Now or never. Now or never. Now or never.
Das aber nicht nochmal von vorne. Schauen wir doch mal, wie das hier mit der Technik geht. Na, machen wir das so. Voilà. Okay. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. So. Genau. Ist also was passiert, wahrscheinlich, in den 20 Jahren, die dazwischen sind. Das ist so ein bisschen der Subtext, den ich auch immer so ein bisschen begleiten will, im Vortrag sich da auch mal ein bisschen anzuschauen, gut, was hat sich denn verändert? Weil, ganz interessant, die beiden Werbungen hatten ja auch die gleiche Zielgruppe zufolge, nämlich am Ende Personen in irgendeiner Position, in der man vielleicht für Security Services und Produkte Geld ausgibt. So. Und das ist interessant. Ja, ich habe dezente technische Issues hier. Schauen wir mal, ob das weiterhin geht. Sonst mache ich das natürlich einfach so. Das kriegen wir schon hin. So. Ja, komm. Muss ich das halt so machen? Okay, gut. Eine Sache, die wir definitiv gesehen haben, da scheint mehr Geld da zu sein. Wenn man sich mal die beiden Werbungen so ein bisschen verglichen hat. Und das ist, da habe ich so von Gartner, wird schon irgendwie stimmen, die von 215 Milliarden US-Dollar spricht, die 2024 in diesem ganzen Bereich IT-Security, Cyber-Security, Risk-Management und so weiter geflossen ist. Dazu als Info, also das ist eine Zahl, Statista spricht dabei von rund 100 Milliarden und ja, also europäische Milliarden, 1000 Millionen. Und das heißt, 100 Milliarden, 215 Milliarden, ja, irgendwo da kommt man dann wahrscheinlich hin, ist jetzt keine exakte Wissenschaft, das aufzugleisen. So. Das ist also noch ein bisschen komisch, egal. So, ich probiere mich mal nicht weiter ablenken zu lassen. Was man definitiv auch sieht, ist, dass über die letzten 20 Jahre hinweg auch so und vor allem in den letzten 10 Jahren diese Budgets einmal auch gestiegen sind. Teils sehr merklich, aber es war eigentlich so ein bisschen ein konstanter Anstieg auch. Das will ich auch mal noch kurz beleuchten. Da gibt es ein paar Sachen, die man definitiv rausnehmen kann, die dazu beigetragen haben. Wir haben ungefähr so um die 2010er, so vor 15 Jahren, erstmal gut, soweit man natürlich die Möglichkeit hat, dass man irgendwelche Wertbeträge halt auch mehr oder weniger anonym um die Welt schicken kann, bietet sich plötzlich dieses Geschäftsmodell an, dass ja, wenn ich einem Unternehmen jetzt einfach einen genug gutes Argument liefere, warum mir das Unternehmen einfach direkt Geld geben soll, kann ich damit ja was verdienen, kann also aufgehen. Also haben wir in der Zeit dann auch einen stetigen Anstieg an Ransomware, an Attacken, in denen wir irgendwie was auf ein Firmenunternehmen einschleusen können, das die Firma stilllegt oder zumindest die IT-Systeme stilllegt, alles, an das man irgendwie rankommen kann. Das hat so, ich sage jetzt mal, die Gefahrenlage dann auch für Unternehmen ein bisschen geändert, weil das ist jetzt eine Cyberattacke, die effektiv das Unternehmen so weit stilllegt, dass das Unternehmen kein Geld mehr verdienen kann. Also es ist nicht ein Schaden in dem Sinne, der entsteht, sondern es ist wirklich die Einnahmequelle versiegelt dadurch. Also ein sehr, sehr hohes Risiko und damit ist auch das Thema, sagen wir, in der Relevanz wesentlich höher gestiegen. Weil das, da kommen jetzt beispielsweise dann auch Aktionäre, da kommen dann auch und auch der Verwaltungsrat, der plötzlich, okay, was wird da denn gemacht dagegen? Womit ist es einfach auf eine andere Position anhebt, dass man damit unter ein bisschen was macht? Und diese 12 bis 2018 ist natürlich nicht die Zeit, in der das relevant war. Das ist immer noch genauso relevant. Das ist aber ein bisschen die Zeit, in der sich daraus wirklich einfach auch ein Business entwickelt hat. Also heutzutage kann ich mir Software-as-a-Service-Portal beziehen, bei dem ich dann all die Tools zur Verfügung habe, um selber so Ransomware-Attacken durchzuführen. Da habe ich einen Customer-Support, falls was mit der Übertragung nicht wirklich funktioniert. Also das ist einfach nochmal auch ein bisschen ins Gewissen zu rufen, dass ist halt wirklich ein Business, das da dahinter steht und mit dem muss man sich an sich auseinandersetzen, nicht nur an sich, mit dem muss man sich auseinandersetzen, wenn man irgendwie für eine größere IT-Infrastruktur zuständig ist. Ja, und dann ist genau in dem Zeitpunkt, an dem sich das auch so wirklich etabliert hat auf der Seite der Gegenspieler, sage ich mal. Hatten wir dann noch den Fall, dass sich ganz viele Unternehmen überlegen müssen, gut, wie schaffen wir es denn, dass unsere Mitarbeiter auch von zu Hause aus arbeiten könnten. Das war natürlich ganz super, wenn man sich davor erstmal gefunden hat, ach ja, wie schützen wir uns denn? Ja, ganz simpel. Wir ziehen uns alle in unseren schönen Garten zurück, machen eine ganz große Mauer rumrum. Und jetzt müssen plötzlich alle Leute von außerhalb der Mauer arbeiten. Das ist einfach, in diesen Jahren ist das so eine, mehrere Abfolgen aufeinander zugekommen, die auch wirklich die viele Aktivitäten, die Unternehmen gemacht haben, und auch am Ende dann auch die Budgets, die halt dann für Schutzmaßnahmen, Services und so weiter ausgegeben werden, in die Höhe haben schnellen lassen. Und hier am Ende habe ich so ein bisschen als Frage mal drauf, ja gut, hat sich das nun so etabliert? Oder auch die Frage mitunter, was hat sich etabliert? So. Genau. Dazu will ich mal ein bisschen Praxisbeispiel machen, weil wir, ich habe es am Anfang gesagt, wir wollen eigentlich ein bisschen auf Einkaufstour gehen und dafür nehmen wir uns mal ein Praxisbeispiel ran, an dem wir ein bisschen nachfolgen können. Gehen wir jetzt einfach mal von einem Unternehmen, das jetzt auf relativ grüner Wiese steht und plötzlich durch diese ganzen Veränderungen der Weltgeschichte vor der Herausforderung steht, okay, wir müssen jetzt wirklich mal so modernes Cyber machen, wie sich das gehört, und da etablierte Schutzvorrichtungen etablieren. Ich habe das mal als Beispiel genommen. Warum so ein bisschen größeres Unternehmen im KMU-Land Schweiz? Ganz simpel. Als kleineres Unternehmen, die haben sich dazu nicht allzu viel selber Gedanken machen, sondern hat einen IT-Dienstleister, der das macht. Und das ist so eine Seite, die ich da jetzt einmal ausgeklammert habe, damit das auch mit der Zeit passt. Das ist also so ungefähr diese Größe haben. Es ist kein riesiger globaler Player, eher lokal, aber doch ein großes Unternehmen, bei dem viele eigene Sachen zusammenkommen. Das ist eine eigene IT mit unten noch eine Entwicklung für die Produkte oder für die eigene Website hat. Und da ist jetzt der Task da, okay, wir müssen jetzt mal unsere IT im Griff haben, weil es stellt sich irgendwie raus, da gibt es zwar schon Leute, die machen das, aber so wirklich der große Überblick ist vielleicht nicht unbedingt da. Und wahrscheinlich das allererste, was man in so einem Fall macht dann, oder das erste Mal, wo man dann die Brieftasche aufmacht, ist, ich stelle mitunter Leute an, die damit getasket sind, oder ich hole mir Berater ins Haus, die mir da vielleicht ein bisschen was weiterhelfen können. Also das ist auch ein ziemlich in diesem, ob es jetzt 215 oder 100 Milliarden sind, fast die Hälfte davon, sagen wir auch, sind dann halt Services, wo das auch darunter fällt. Dabei entweder mit den neuen Mitarbeitern, man hat jetzt einen CISO, der sein eigenes Team aufbaut, oder ich habe halt eben Berater, kann dann ganz gut sein, dass es dieser ziemlich bekannte Satz fällt, ja, die Cybersecurity, iSecurity, das war ja bisher eine IT-Gelegenheit. Das ist ja, da ist ja die IT von betroffen, da kümmert sich die IT drum. Und dann wird von der Gegenseite dann wahrscheinlich auch der Satz fallen, war lange so, aber nach allen Lehrbüchern heute sagen, nee, IT-Security ist halt eine Management-Aufgabe. Und jetzt kommen wir zum ganz großen Thema, weil das heißt, das allererste, was wir brauchen, bevor wir irgendwie was anderes machen, ist, wir brauchen ein IT-Security-Management-System. Wir brauchen ein Management-System, weil wenn IT-Security-Management-Aufgabe ist, dann brauchst du ein Management-System, damit Management die IT-Security managen kann. Das ist dann der Hauptbereich. Und ich merke es auch, wie es hier im Saal natürlich die Euphorie in die Höhe steigt, mit der Aussicht jetzt samstags kurz vor 8 noch kurz das Thema IT-Security-Management-Systeme anzugreifen. Aber es ist halt die Grundlage, hinter der dann Entscheidungen getroffen werden. Deswegen will ich kurz drauf eingehen und ich probiere mich kurz zu halten dabei, bei dem Thema. Aber das ist da jedenfalls das Thema, wo man mit so Sachen in Kontakt kommt wie dem NIST-Framework aus den USA. ISO 27001 hat man vielleicht auch schon hier und da mal gelesen oder eben in IT wahrscheinlich öfters mal mit in Berührung gekommen. Ansonsten sieht man es auch gerne mal unterhalb im Footer von einer Website oder so. Das Unternehmen ist ISO 27001 zertifiziert, was dann einfach bedeutet, dass Prozesse in Kraft sind in diesem Unternehmen, das anhand von dem Standard die IT Security managt. In Deutschland gibt es den BSI-Standard, den 201, und ich habe hier noch so ganz leicht noch mit draufgenommen, einfach weil man es vielleicht in so Zusammenhängen auch schon gehört hat, den IT-Grundschutz, IT-Grundschutz von BSI oder den IKT-Grundschutz, die muss man da aber ein bisschen trennen. Diese Grundschutz-Standardsüberlegungen gehen wesentlich mehr auch schon dazu hinein, was man beispielsweise schützen muss oder wie. Die IT-Security-Management-Systeme beschäftigen sich damit, was für Prozesse in einer Organisation vorhanden sein müssen, um die Grundlagen zu schaffen, etwas passend zu schützen. Und ich habe das probiert, das sind jetzt natürlich auch keine kleinen Standards, aber ich habe das probiert, irgendwie kann ich das so auf ein Slide runterbrechen, was so die Quintessenz davon ist, damit wir zumindest drüber reden können, was es dann für Folgen hat dazu, beispielsweise im Einkauf. Und ich habe es mal damit probiert, dass ich eigentlich sagen will, so Wiki als ganz, ganz simple Grundlage kann man sich ein bisschen so vorstellen, was probiert so ein Security-Management-System zu machen. Es probiert eigentlich drei Dinge zu etablieren oder beruft immer sich auf diese drei Sachen. Das eine ist, wir haben Assets, das ist alles, was irgendeine Form von materiellem oder immateriellem Wert hat, allem, dem man einen Wert zumessen kann. Das ist der Drucker im Büro, genauso wie die Daten, die ausgedruckt werden, genauso wie die Person, die den Drucker bedient und auch sowas wie die Unternehmensreputation. Risiken, das sind die Sachen, die den Wert von den Assets potenzielle Gefahren für den Wert dieser Assets. Und Controls, das ist gerade auch, wenn man so vom Englischen in Deutschen übersetzt, manchmal nicht ganz so intuitiv. Controls sind hier keine Kontrollen, sondern es sind Maßnahmen. Maßnahmen, die man trifft, um eben das Wahrscheinlichkeit oder den Schaden von so einem Risiko zu begrenzen. Gut, das ist keine Einmaleins. Jetzt gehen wir tatsächlich mal rüber, können wir hier anfangen. Wir fangen an, nach Lehrbuch, bei den Assets. Wenn ich Dinge schützen will, muss ich erstmal wissen, was ich eigentlich habe. Und das heißt, hurra, wir können hingehen, wir können auf Einkaufstour gehen, weil wir brauchen jetzt ein Inventar erstmal. Also wir fangen auf der Ebene an. Wir brauchen erstmal irgendein System, um alles zu erfassen, was wir haben, damit wir davon dann weitergehen können. Und das sind dann auch in der Regel, wenn man sich da heutzutage rumschaut, dann ja, man spricht dann ganz gerne von einem Configuration Management Database System, hat natürlich auch seine eigene Abkürzung. Und das sind mitunter Applikationen, Systeme, die mal angefangen haben, so als klassisches IT-Inventar, wie viele Laptops haben wir denn heutzutage, und inzwischen sich eben auch bewerben oder versuchen zu positionieren, dass die Art und Weise, wie es dieses Inventar macht, halt viel, viel besser ist, um das dann in so Security-Prozesse zu integrieren. Oder wir haben Security-Produkte, die jetzt noch weitere Inventarmöglichkeiten haben, um das halt abzudecken, um auch auf diesen Markt zu gehen. Ist nicht irgendwie super aufregend. Da ist eine Datenbank von Dingen, die man hat, aber es ist halt entsprechend sehr zentral, weil die ganzen weiteren Prozesse drauf mit anknüpfen. Und gut, sagen wir mal, das hat jetzt alles problemlos funktioniert. Wir haben uns so ein System gekauft. Wir haben darin alles erfasst, war problemlos. Da ist jetzt schön alles drin. Da können wir mal weitergehen. Können mal anfangen, Risiken aufzunehmen. Das ist klassisches Risikomanagement. Da gehe ich auch gar nicht so weit drauf hinein. Aber wenn wir jetzt durchgehen und für alle unsere Assets irgendwie Risiken bestimmen, dann, haben wir ein weiteres Problem. Das System, das wir jetzt hatten fürs Inventar, ist wahrscheinlich nicht wirklich drauf zugeschnitten, um da jetzt all diese Nuancen von dem Risiko, wie ich es erfasse, irgendwie mit reinzunehmen. Das heißt, wir können nochmal uns auf dem Markt rumgucken, denn wir brauchen jetzt auch noch ein Inventar für unsere Risiken. Das heißt, wir bleiben auch wieder eigentlich so ein bisschen auf diesem Bereich von, wir sind erstmal am Erfassen und am Verwalten. Aber da sind wir jetzt auch, wenn wir uns anschauen, wie die Produkte beworben werden, und man spricht dann hier von einem Integrated Risk Management System, damit man auch wieder eine schöne 3-Buchstaben-Abkürzung hat. Da sticht einem jetzt auch nochmal ein bisschen was hinaus. Man hat zwar immer noch seine Dashboards, wie sowieso überall, und man hat irgendwie eine Liste und das ist eine Datenbank dahinter. Aber es sticht eine Sache auch mit hinaus, nämlich das Quantifizieren von Sachen, die mitunter nicht so leicht zu quantifizieren sind, wie beispielsweise Risiken. Und da kommt jetzt mit was im Spiel, dass man sich ein bisschen so vorstellen kann. Einige, recht viele auch von den Systemen, von Applikationen, bewerben sich halt eben auch damit, wie gut sie Dinge rapportieren können und Reports erstellen können. Denn wer wahrscheinlich getasket ist mit, okay, hier ist jetzt so ein Budget, damit machen wir jetzt mal unsere, damit schließen wir jetzt mal unsere IT-Risiken. Dann muss man wahrscheinlich auch irgendwo sehr simpel und einfach rapportieren können mit, ja, okay, so ist unser Risiko, das haben wir ausgegeben, so sieht's jetzt aus. Im Idealfall will ich am Ende noch eine Zahl haben mit einem Pfeil, der hoch, mittig oder runter zeigt. Und diese Möglichkeiten oder das Tooling, um Sachen zu quantifizieren und zu reporten, ist ein nicht kleiner Anteil von diesem dieser ganzen Landschaft und auch von der Branche. Man sieht es ein bisschen auch hier, wie es beworben wird. Das ist dann eben, ja, natürlich möglichst schneller, möglichst mehr. Man mag dann immer so diese One-Click-Solutions haben, die noch mit allem anderen integriert ist, weil ja, jedes von den Tools soll er möglichst dann alles irgendwie im Griff haben und maximale Transparenz über alles schaffen und am besten auch gleich noch dann mit einem Wert, wo eine Währung dran steht, das auch ausweisen. Man schön sagen kann, wir haben so ein Risiko, dass die Maßnahmen kosten uns so viel und deswegen ist unser Risiko jetzt so viel gesunken. Aber damit wir das können, brauchen wir ja auch Maßnahmen. Also die Controls. Wir haben jetzt gesagt, weil realistisch gesehen natürlich, dass ich die Assets aufnehme und dann die Risiken und so. Wahrscheinlich sind da schon ganz viele Maßnahmen am Laufen. Und wahrscheinlich sieht man jetzt auch dadurch, dass ich jetzt sehr nach Schule vorgegangen bin und die ganzen Risiken erfasst habe, sehe ich auch, da müssen wir jetzt wahrscheinlich noch einiges machen. Die Maßnahmen haben immer zum Ziele, eben die Risiken zu senken, auf ein, das ist auch so ein Standardsatz, auf ein für das Unternehmen angemessenes Risiko. Bedeutet natürlich auch, da kann es dann externe Einflüsse geben, wie beispielsweise halt eben auch Gesetze, die dann Einfluss nehmen kann darauf, was ein akzeptables Maß ist. Jedenfalls, ich möchte Maßnahmen haben, um diese Risiken zu reduzieren. Und jetzt kommen wir in den Teil, der vielleicht dann eher, an das man eher denkt, wenn man von IT-Security, von Cyber-Security spricht. Das sind dann all unsere Tools und Maßnahmen, die machen, dass irgendetwas vermeintlich sicherer wird, also das Risiko reduziert wird. Und das hat jetzt auch hier einfach so seinen eigenen Slide, wo das alles so möglicherweise draufsteht, weil da jetzt komplett durchzuführen, wäre auch ein bisschen unsinnig. Das ist der große Fundus an praktisch allem, was IT-Infrastruktur ausmacht, hängt da irgendwie noch mit drin, weil alles könnte ja genutzt werden, um die Risiken zu reduzieren. Und jetzt kommen wir ein bisschen in ein Dilemma rein. Wir haben zwar alle unsere schönen Inventare, das ist alles gemanagt, das ist alles sauber, aber jetzt haben wir all diese Bereiche und da gibt's wieder die eigenen Systeme, da wird alles auch wieder reportiert, alles lockt irgendwie etwas. Die Sachen funktionieren alle wahrscheinlich noch so ein bisschen unterschiedlich. Eigentlich sollten all diese Sachen irgendwie miteinander kommunizieren können, tun sie es ja aber in der Regel nicht. Und ich muss die Sachen dann auch noch irgendwie updaten und die Konfiguration sauber halten und brauche Leute, die sich drum kümmern. Und jetzt komme ich in dieses im Problem rein, dass wir natürlich das alles irgendwie schützen und im Griff haben wollen. Aber die Komplexität weiter und weiter und weiter ansteigt. Und wenn wir jetzt gerade in einem größeren Unternehmen sind, ja, das sind eine Menge Systeme. Der ganze Legacy-Kram, der irgendwo noch rumliegt und man eigentlich schon seit Jahren nicht mehr im Haus haben will, aber halt noch muss, all das fällt da irgendwie runter. Und da kommen wir jetzt ein bisschen in das, was wir auch bei der Werbung gesehen haben und das, was auch gerade in den letzten paar Jahren sehr stetig angestiegen ist, dass jetzt heißt, gut, wir kriegen das so nicht mehr in den Griff, also was wir brauchen, ist sowas. Jetzt kommen wir in die Welt von den CMs und XDRs und dem SOC. Ein SOC steht für, ist ein Security Operations Center. Was wir in der zweiten Werbung gesehen haben, was so ein bisschen nach ESA, NASA Control Room aussieht, ja, das ist dann ein SOC. Da, das SOC, das kümmert sich um die Security und die Überwachung der Security mit dann eben so Tools, wie einem CM oder einem XDR. CM kümmert sich eher um die Netzwerkseite. XDR ist dann so eine umfängliche Lösung für die Endgeräte-Sicherung und Überwachung mit Virenscanner und Malwareschutz und so weiter. Die Idee dahinter ist, ich habe da Systeme und ich habe spezialisierte Personen in einem 24-7-Betrieb, wo all diese Informationen zusammenlaufen. Jedes Log, das geschrieben wird, jede Aktivität, der Netzwerk-Traffic, der da ist, die entsprechenden spezialisierten Systeme, die sammeln das alles, werten das aus und informieren natürlich darüber. Man kann Dingen nachgehen. Einer der Grundgedanken auch dahinter ist, wenn irgendwo im Unternehmen, in der IT, irgendwas passiert, das so ein bisschen schräg aussieht, kann ich das verfolgen? Woher das kam, welche Systeme alle involviert waren, und so weiter. Das ist dann halt eben auch die, oder eine von den Möglichkeiten damit, den Versuch, dem Ganzen Herr zu werden. Und natürlich auch wieder, dann der Gedanke, all die Informationen daraus, die können jetzt wieder in mein Risikomanagement einfließen, die können wieder in mein Asset Management reinfließen. Damit kann sich sozusagen wie ein bisschen dieser Kreis schließen. Man kann sich es aber ein bisschen vorstellen. 24-7-Betrieb, ich brauche wahrscheinlich noch neue Büroräumlichkeiten oder muss welche umnutzen. Das ist eine teure Angelegenheit, auch für ein größeres Unternehmen. Grundsätzlich kann man dazu ein bisschen was auch sagen, wenn ich sage, okay, ich brauche sicher 8 bis 12 Personen Minimum, um das betreiben zu können, Großteil davon Spezialisten, spezialisierte Hard- und Software-Systeme, ja, dann spreche ich da sicher von so irgendwie 2 bis 7 Millionen pro Jahr einfach an Betriebskosten, um das aufrecht zu halten. Deswegen auch, das war ja gerade auch das, was die zweite Werbung so beworben hat, was da auch als Gedanke aufgekommen ist, ist ja gut, das sind zwar massive Investitionen, die man leisten muss, aber wenn man das mal hat, dann kann man das ja auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellen. Also das ist jetzt so ein Bereich, der dann von der Idee von was ein SOC sein kann, zu dass man ja SOC as a Service haben kann, ziemlich schnell durchlaufen ist. Und man da dann, genau, also das auch eben heutzutage auch durchaus, wenn man sagt, ja, ich mag das jetzt nicht selber bei mir auch einrichten, eben auch als Service bei einem, beispielsweise einem größeren Anbieter auch hingehen kann. Und das bedeutet dann einfach, dass der komplette Traffic von einem Unternehmen eigentlich und alles, was an Log- und Monitoring-Daten auf ziemlich jedem Computer anfällt, eben durch diese andere Firma durchgeroutet wird. Da kann das analysiert werden mit der schönen Idee, ich muss mich eigentlich um nichts mehr kümmern, aber wenn irgendwas ist, dann ist da ein Experte, der dann jemanden in meinem Unternehmen anruft. So. Aber man kann es natürlich auch selber machen und man sieht da vielleicht auch ein bisschen was sich jetzt auch so ein bisschen gewandelt hat dazu, in darum, wie das Thema angegangen wird. Nämlich, dass man sich als Unternehmen heutzutage durchaus auch mit seiner Ausrichtung auf Cybersecurity auch profilieren kann. Und ich glaube, man hat es auch so hoffentlich auch ein bisschen so gesehen. Natürlich, so ein Hightech-SOC, kann jetzt auch plötzlich etwas sein, eben, das man so als Eigenwerbung nach außen tragen kann. Sieht ja alles auch super modern aus und schick. Und darüber hat es nochmal so ein bisschen eine andere Dimension gekriegt. Aber bevor wir dazu gehen, vielleicht nochmal auf eine von den Fragen zurück. Oder wir können jetzt mal sagen, gehen wir davon aus, wir haben das alles so gemacht. Wir haben wahrscheinlich jetzt einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand genommen und haben vom Management, von den organisatorischen Prozessen bis hin zu unserem SOC alles aufgebaut. Und jetzt können wir nur sagen, gut, haben wir jetzt dieses Cyber, das wir uns anfangs kaufen wollten. Die Antwort drauf ist relativ ehrlich, ja, wenn man es einfach nur drauf auslegt, haben wir Geld ausgegeben für IT-Security-Produkte, ja, dann haben wir das. Aber ich wandle das ein bisschen in diese Frage um, die ich davor ein bisschen gestellt habe. Ist das jetzt zu einem normalen Alltagsgeschäft geworden? Und dazu würde ich sagen, ich kann es eigentlich als auf zwei Arten beantworten. Das eine Mal mit Ja, das eine Mal mit Nein. Wo ich sagen würde, ist es noch nicht business as usual, ist, wenn man sich die Branche als solches anguckt. Da tut sich gerade eine ganze Menge. Es gibt natürlich die ganzen alteingesessenen Technologieunternehmen, die man kennt, die Service anbietet. Es ist aber auch gerade in diesem Rahmen auch einige von diesen dann eben CM und XDR-Lösungen, diese umfänglichen Lösungen, da sind auch viele neue, jüngere Unternehmen dazugekommen. Und davon auch einige, finde ich, ist auch immer wieder ganz schön zu sehen, auch einige, die mitunter ihren Start auch eher im Open-Source-Bereich hatten, die damit plötzlich gemeint haben, weil sie zur richtigen Zeit die richtige Technologie angeboten hatten, da auch einen Wahnsinnsschub erlebt haben. Und das ist auch eine Frage, gut, gibt es dann in Zukunft nochmal eine Konsolidierung dann oder eben nicht? Wie sieht das mit den verschiedenen Märkten aus? Und natürlich sehen wir auch ein bisschen, das kann ich mir da auch noch erwähnen, wenn es um diese Gesamthaftlösung geht, dass natürlich auch jeder der großen Cloud-Anbieter seine eigene Lösung hat, praktisch alle am Markt dann auch Lösungen anbieten, um das in diese Cloud-Umgebung zu integrieren, was natürlich auch nochmal ein bisschen eine Folge ist von dem Remote-Work-Trend. Aber da würde ich jedenfalls sagen, da passiert noch ziemlich viel. Da werden wir auch noch eine ganze Menge Änderungen auch noch sehen. Wo ich sagen würde, das vielleicht eher ein bisschen angekommen ist, ist in dem, was ich sagen würde, sehr, sehr lange eigentlich auch von Security-Spezialisten auch mehr gefordert wurde, nämlich, dass das Thema einen höheren Stellenwert in Unternehmen bekommt. Dass man wegkommt von diesem, ja gut, das ist halt was für die Netzwerkleute beispielsweise, oder das ist was, da kümmern sich die Sysadmins drum, sondern dass es eher angekommen ist als eben etwas, mit dem sich ein Unternehmen auch profilieren kann, etwas, das Unternehmen grundsätzlich wissen, was wert ist, über das dann eben auch gesprochen wird in anderen Bereichen, nicht nur beim Fachpersonal. Das würde ich sagen, das hat jetzt eben die Entwicklung der letzten Jahre auch durchaus so hervorgebracht. Deswegen, da würde ich sagen, ja, da entwickelt sich es eher und das, glaube ich, wird auch nicht mehr so schnell weggehen, dass wir da vielmehr den Fall haben, dass es halt einfach in die Geschäftsprozesse integriert ist. Wie sich die Technik und so weiter dann auch verändert, da ist zurzeit auch noch eine ganze Menge im Umschwung. Und natürlich kann man auch sagen, wenn es um Business as usual geht, dass eine ganze Menge der Unternehmen natürlich auch noch mitten in Prozessen drin sind. Man kann jetzt dann schön über die Oberfläche drüber gehen, was man sich jetzt alles eben kaufen könnte und die sagen dahinter. Was immer da noch mit zum Tragen kommt, ist jedes Mal, wenn ich natürlich dazu entscheide, ah ja, gut, hier hat's ein Produkt, das Probleme A, B, C löst, habe ich noch Probleme B, C und E, für die ich nochmal eine komplette Migration durchlaufen muss. Ich stelle noch eine externe Firma an, die mir irgendwie eine Möglichkeit gibt, das noch in ein anderes System mit zu integrieren. Und am Ende ist es halt auch nichts anderes wie jedes andere größere IT-Projekt. Und ich wollte damit auch, auch ein bisschen darauf hinaus, dass der ganz große Bereich von dem, was dann am Ende für ein Unternehmen Security ausmacht, bedeutet, nicht unbedingt die Genauigkeit oder die False-Positive, False-Negative-Rate von dem Virenscanner, den man im Einsatz hat, ist, sondern es ist sehr, sehr grundlegende IT-Arbeit. Wie verwaltet man Dinge? Wie sammelt man die Informationen? Wie verbindet man sie? Und wer in seinem Alltag irgendwann mal eben ein IT-Migrationsprojekt von einer alten Software zu einer neuen miterlebt hat oder wir führen jetzt hier was Neues ein und müssen das integrieren, dann weiß er eigentlich auch, wie ein Cybersecurity-Projekt in diesem Rahmen aussieht. Das ist nicht wirklich anders oder unterschiedlich. So viel dazu wahrscheinlich ja. In den Bereichen, da ist einiges Business as usual angekommen. Wir werden trotzdem noch einige Veränderungen sehen. Und bevor ich dann auch ganz am Ende bin, ich dachte, ich komme vielleicht auch einigen Fragen auch noch ein bisschen vor oder lege mal ein bisschen nach, was ist jetzt beispielsweise auch mein Fazit dazu, weil was natürlich immer wieder oder ich auch direkt die Frage gestellt habe, ist gut, lohnt sich das? Geht das in die richtige Richtung? Ist es alles irgendwie Schwachsinn, was da gemacht wird und so weiter? Und was ich ein bisschen zu sagen kann, ist einerseits, dass ich finde, ja, einige von den Sachen lohnen sich. Und ich muss kurz hier meine Notizen sortieren. So, grundsätzlich ja. Die dahinterliegenden Gedanken, finde ich, sind stimmig, wie man sowas aufzieht. Man muss sie immer im Rahmen behalten, dass ja, man arbeitet damit Dingen, die vor allem dadurch komplex werden, dass es viel ist. Viele Leute, viele Geräte und so weiter. Das braucht einen gewissen Rahmen, in dem das stattfinden kann, dass es nicht völlig ausufert. Die Produkte dahinter, sind die ihr Geld wert? Sehr viele ja, wenn man sie dafür einsetzt, wofür sie was wert sind. Und da kommen wir wieder auf den gleichen Punkt hinaus, wie überall auch bei anderen IT-Projekten kann man sich etwas für sehr teures Geld ins Haus holen und nutzt dann praktisch nichts davon. Oder man kann halt vielleicht auch eine kleinere Lösung nehmen und die aber sehr stark einsetzen, so dass man auch etwas davon hat. Und ich glaube, es gibt da so ein bisschen, gerade auch wenn man dann zu diesen super High-End-SOC-Lösungen kommt, ich glaube, es gibt da wie so, wenn man eine Kurve mit einem gewissen Plateau dazwischen, was Kosten nutzen, dann geht erstmal haben wir so diese sehr naheliegenden Maßnahmelösungen, wo man sagen kann, ja, da brauchen wir jetzt einfach irgendeinen gewissen Schutz oder wir brauchen eine gute Backup-Lösung, wir brauchen mal Leute, die sich hier und da drum kümmern. Das lohnt sich sehr schnell, da zu investieren. Und dann glaube ich aber, bis man dann wirklich an den Punkt kommt, sehr vollumfänglich zu investieren, eben gibt es ein bisschen ein Plateau und was ich darin sehe, ist einfach, das ist das Plateau, wo es dann vor allem auch um die Leute geht, um die Personen dahinter. Und das ist manchmal was, das ich mir teilweise auch ein bisschen wünschen würde, auch ein größerer Fokus drin hätte, dass einfach auch Personen, die ruhig und gelassen ihrer Arbeit nachgehen können, halt eben auch ein Sicherheitsfaktor sind. Oder auch umgekehrt, wenn ich als Angreifer irgendwas an einer Organisation schädigen will, reinkommen will, meine Ransomware einspielen lassen will, dann kommt mir nichts so sehr entgegen, wie die Person, die unglaublich gestresst ist, aber alles richtig machen will. Oder die Person, die gerade so nicht mehr die den Wald vor lauten Bäumen mehr sieht, dass sowieso alles irgendwie in einem Schleier stattfindet. Das kommt dann für den Angreifer am meisten entgegen. Entsprechend ist es halt eben auch eine Schutzmaßnahme, da zu investieren, dass Personen auch ihrer Arbeit voll und ganz nachgehen können. Das ist, glaube ich, auch ein Investitionspunkt, den man sich auch aus dem Bereich IT-Security vorstellen und überlegen kann, der allerdings in so einer Auflistung dann meistens nicht der Fall kommt. Und ich glaube, das lohnt sich dann mitunter noch mehr. Oder ist, wenn man das auch hingekriegt hat, dann lohnen sich auch die weiteren Schutzfaktoren dazu sehr gut. Und eine andere Sache, die ich mir ein bisschen wünschen würde, wenn es um die Branche als solches geht, ist, dass man vielleicht ein bisschen wegkommt von der Überlegung, ja, wir brauchen die Security, damit um eben ein Problem zu lösen oder diese Gefahr hier, wir müssen dem etwas entgegenstellen und haben mehr hinkommen können dazu, dass Security ist ein Qualitätsmerkmal. Sichere Produkte sind sicher, weil sie Produkte hoher Qualität sind. Ein Unternehmen, das sicher agiert, ist eins, in dem qualitativ hochwertige Arbeit verrichtet wird. Und dass man ein bisschen auch eher dazu hinkommt und das dann eben auch so gesamthaft sehen kann. Ja. Vielleicht ein ganz kurzer Abschluss einmal noch dazu, wo ich nur eine Minute habe, weil ich habe es Anfang ja auch ein bisschen angekündigt. Es gibt noch einen Grund, warum ich auch den Zertifizierung zum Laserschutzbeauftragten gemacht habe, beziehungsweise eine, die mir danach viel stärker rausgeschieden ist. Da habe ich als IT-Security-Spezialist mal was gelernt über Arbeitsschutz. Und das war ein sehr, sehr guter und ein sehr, sehr wichtiger Einblick. Und ich glaube, wir können auch in der Branche auch durchaus ein bisschen was davon lernen. Weil es kann einen wahnsinnig starken Wert haben darin, ein paar wichtige Grundlagen auf einem A4-Blatt zu haben. Aber zu wissen, es gibt keine Diskussion darüber, ob das gemacht werden muss oder wie. Und wir sind in einer Welt angekommen, in dem auch IT-Risiken massive Einwirkungen auf das Leben von Menschen haben können. Und wenn wir da vielleicht auch ein bisschen den Gang schließen können und ein paar Sachen beispielsweise als IT-Security-Experten vielleicht dann auch von der SUVA lernen können, wäre das auch eine Richtung, die ich doch ziemlich begrüßen würde. So viel dazu und ich danke euch allen für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören.
Herzlichen Dank, Mario. Einen ersten Applaus für dich. Und ja, der Vergleich mit der analogen Welt ist gut, dass auch dort ein Unternehmen muss wissen, welche Immobilien sie hat, wie sie die unterhalten muss, wie sie reagieren muss, wenn ein Brand stattfindet etc. Also ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr, für uns ist das sehr wichtig, zum Beispiel, dass die Schulhäuser wissen, wo ist der Sammelplatz, damit wir auch wirklich sicher sind, alle sind in Sicherheit. Jetzt aber das die Überleitung. Wir haben 2, 3, 4 Minuten Zeit für Fragen. Ihr könnt euch gerne mal dort aufstellen. Und bis ihr das geschafft habt, habe ich eine erste Frage von meiner Seite. Wie gut weiß ich, jetzt egal, ob ich das intern mache oder im externen mache, wie gut die Leute sind, bevor es das erste Mal knallt, und ist es dann nicht zu spät, wenn ich erst dann weiß, wie gut sie sind?
Ja, wenn man es erst dann weiß, wie gut sie sind, ist es zu spät. Außer man hat natürlich Glück gehabt und man stellt dann fest, dass sie unglaublich gut sind. Dann ist es sehr schön, aber nein, grundsätzlich ist es natürlich was, das man davor klären muss. Und ich würde sagen, die Art und Weise, wie man das feststellt, benötigt halt natürlich auch internes Wissen darüber. Und es benötigt eine gewisse Vergleichbarkeit mit anderen. Und ich würde da vielleicht auch wieder ein bisschen einfach auch auf diesen Qualitätsgedanken hinkommen. Wenn ich das Gefühl habe, das hat aber vielleicht auch in einem anderen Bereich nicht wirklich die Qualität, die ich mir erhoffen würde, oder nicht die Sorgsamkeit, die ich mir erhoffen würde, dann würde ich das durchaus auch als Argument nehmen, dann vielleicht auch ein bisschen zu hinterfragen, wissen vielleicht auch die fachliche Qualität.
Also wenn in einer Bude die Sauberkeit nicht stimmt oder auch andere Arbeitsregeln nicht eingehalten werden, wäre das ein Hinweis, dass Sie bei der Security wahrscheinlich auch ein bisschen sich eher durchmogeln als nicht.
Bei der Sauberkeit ist vielleicht auch eine Frage dann von der Umgebung, wenn es gibt, kann das so auch
ja, ja, also relativ. Also.
Aber grundsätzlich ja, also wenn es so scheint, dass kein Wert auf die Arbeit gelegt, ja. Also nicht den Wert auf die Arbeit gelegt wird, den ich mir eigentlich erhoffe, ist wie in jeder anderen Branche auch, dann sollte ich auch das Fachliche
Und der erste wäre das Hinweis, dass man nicht irgendwelche isolierten Bereiche hat, die nichts voneinander wissen, sondern dass es immer sinnvoll ist, dass auch Leute, die in einem anderen Bereich schaffen, zumindest die Problematik verstehen und ein bisschen den Jargon, und dass das nicht irgendwelche komplett isolierten Geschäftsbereiche sind, die sich nicht einmal miteinander reden in der Mittagspause, jetzt mal böse gesagt.
Ja, das würde ich jetzt sagen, ist wahrscheinlich eher ein bisschen, das ist was, das universell dann zu unangenehmen Dingen führt meistens.
Also merkst du, ich rede universell, ich bin kein Cyber-Experte in dem Bereich. Ihr seid alle so müde, dass keiner Fragen stellen will. Ah doch, da kommt er, ja. Es ist der...
Also, David. Hallo. Also ich bin jetzt in den Migros gekommen und habe mir Cyber gekauft. Und dann habe ich da so eine Liste, eine Quittung am Schluss. Und eben, ich bin dieses Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern. Was steht denn dort alles drauf? Mit ungefähr welchen Beträgen? Einfach, dass ich da ein Gefühl dafür bekomme.
Ja, tatsächlich jetzt im Frankenbetrag zu nennen, ist super, super schwierig. Was ich sagen kann, ist, für sehr viel der Produkte, das hält sich im Rahmen, was man für andere ein bisschen umfänglichere IT-Produkte macht. Wenn das eine Subscription ist, dann habe ich wahrscheinlich einen zweistelligen Frankenbetrag pro Mitarbeiter dahinter. Wenn ich mir ein Premium-Package holen will, ist es dann ein höheres. Die Hauptbestandteile von dem, was man am Ende ausgibt, werden einerseits die Löhne sein dafür. Die Personen, die man dann anstellen muss, um ein System zu verwalten, werden wahrscheinlich mehr zu Buche schlagen als die Softwarelösung selbst. Und vor allem auch, und das ist der Hauptgrund, warum es entsprechend schwierig ist, damit, dass man sich eine Lizenz kauft, damit, dass man sich eine Software kauft, Experten holt, ist ja in der Regel die Arbeit erst begonnen. Und da auch wieder, was dann die Kosten ausmacht, ist, wie schwierig ist es, das zu integrieren? Wie viel Verzögerung gibt es auf dem Weg dazu? Deswegen, ja, das ist entsprechend schwierig. Eben wenn es um einen Bereich geht, wie sowas wie ein SOC, wo ich sage, okay, da brauche ich so viele Mitarbeiter und dann setze ich nochmal ein Viertel drauf für Software und so. Da kann man dann von Beträgen sprechen, da kann man das ein bisschen rauskriegen, sonst sehr, sehr also, schwierig.
Ich komme aus der Politik, ich habe schon gehört, so von mittleren Gemeinden. Ich rede jetzt nicht von Winterthur oder Zürich, sondern eine Stufe tiefer. Ist das so in der Gegend 50 bis 100.000 in der Gegend, so für die Security? Tönt das für dich so
angebracht? Naja, das wäre dann eine Stelle. Damit haben wir eine Person angestellt. Ja.
Also sind da extern eingekaufte Dienstleister in der Region?
Ja, können wir auch sagen, also häufig ist, wenn man sagt, das ist eine Dienstleistung, die dem entspricht, was man einen Mitarbeiter erbringen würde, dann würde es für mich sinnig sein, dass damit so ein paar Basics gedeckt sind.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nochmal einen Applaus für Marius Puhler.
Danke.